Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute geht's wieder über Grundausstattung für Camper, diesmal mit dem zweiten Teil.
Werbung. Hey ihr lieben Vanlife-Fans da draußen, habt ihr eigentlich schon von den sonnigen Deals von Vantura gehört? Vantura ist in der Camper-Szene für seine kompakten Campervans bekannt und auch beliebt. Auch ein paar unserer Blogger-Kollegen sind damit unterwegs.
Die modernen Kastenwagen sind einfach ideal für alle, die Spontanität und Freiheit lieben und dabei keinerlei Kompromisse in puncto Stauraum und Komfort machen möchten. Perfekt für eure urbanen Abenteuer und das ultimative Vanlife-Erlebnis.
Und jetzt wird's richtig spannend. Bis Ende Juni gibt's nämlich einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, 5.000 Euro beim Kauf eines neuen Vanturas bei allen Händlern in Deutschland.
Zusätzlich profitiert ihr derzeit von attraktiven Finanzierungsangeboten für Top-Fahrzeuge, die ab Werk in der Serienausstattung kurzfristig verfügbar sind. Ob für den nächsten Campingurlaub oder spontane Trips und Citytouren, Ventur ist der perfekte Begleiter, der euch komfortabel überall hinbringt.
Also worauf wartet ihr noch? Schnappt euch euren Ventura und erlebt die ultimative Freiheit auf Rädern.
Den Link zur Webseite mit allen Details zur Aktion sowie alle teilnehmenden Händler findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, wir haben ja in der vorherigen Folge mit dem ganzen Thema angefangen, hatten entschlossen, dass wir das ganze Thema nochmal aufleben lassen, weil wir das vor 3 Jahren, 4 Jahren, also ziemlich am Anfang unserer Podcast-Karriere schon mal behandelt haben, aber mittlerweile sich ja einfach bei uns Dinge verändert haben und unsere Audioqualität besser geworden ist und wir auch einfach auf das ein oder andere einen besseren Blick haben und deswegen haben wir uns nochmal dem ganzen Thema angenommen.
Ja, und wer von euch letzte Woche auf die Folge gewartet hat, hat es wahrscheinlich gelesen. Es war bei uns ein bisschen chaotisch letzte Woche und auch schon die Woche davor. Der Sebastian ist ziemlich krank geworden und bei uns gab es mit unserem Hund ziemlich Stress, weil die auf einmal notoperiert werden musste. So, jetzt haben wir es. Die hatte eine Gebärmutterentzündung mit Verdacht auf Gebärmuttervereiterung und musste dann quasi von einem Tag auf den anderen unters Messer. Und das war ehrlich gesagt für uns auch emotional etwas anstrengend. Und jetzt die Krankenbetreuung. Und deswegen haben wir gesagt, schieben wir die Folge. Und ich hoffe, euch hat die letzte Episode mit den Kollegen von Travel Tiger auch gut gefallen. Das war ja ein sehr spannendes Thema, wie man eben sein Hochdachkombi in ganz wenigen Minuten zu einem schönen Campingmobil umbauen kann. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann tut das gerne. Finde ich eine total spannende Lösung, die wir irgendwie wahrscheinlich auch mal selber testen werden. Da sind wir gerade im Gespräch.
Ja, und ich war ja in England auf einer Konferenz 3 Tage und habe mir vermutlich schon auf dem Weg zum Flughafen beim Fahrer eine Grippe oder Corona geholt. Ich weiß nicht, ich habe keinen Test gemacht, aber es hat mich auf jeden Fall ganz schön auf die Bretter gelegt. Also ich habe, glaube, 7 oder 8 Tage wirklich komplett gelegen auf Bett und Couch, so lange, bis mir wirklich der Rücken wehgetan hat und bin jetzt quasi wieder soweit fit. Ich merke noch, dass ich noch ein bisschen geschwächt bin, aber seit gestern funktioniert das Arbeiten wieder ganz gut. Ich mache noch ein bisschen langsam. Also ja, wie das halt manchmal im Leben ist. Und bevor wir jetzt gleich ins Thema reinstarten, will ich euch noch ein kleines Update zu Sixt geben. Wer die letzten Episoden gehört hat, hat vielleicht mitbekommen, dass wir meine Frau auf dem Weg von Deutschland nach Portugal eine Panne in Frankreich hatten und der ADAC hat dann zwar sich um den Rücktransport und alles gekümmert, also das hat alles super funktioniert. Die haben auch uns insgesamt, ich glaube, um die 900 Euro Kosten freigegeben für die ganze Geschichte. Hört einfach nochmal ein paar Folgen zurück. Wir können die auch in den Shownotes nochmal verlinken für die ganze Geschichte. Da will ich jetzt niemanden langweilen, der das schon kennt. Auf jeden Fall war es so, dass wir bei Sixt oder meine Frau bei Sixt, ich sage jetzt einfach mal, falsch beraten wurde. Ob es jetzt Absicht war oder nicht, wissen wir nicht. Können wir auch und wollen wir nicht unterstellen. Auf jeden Fall wurden ihr fast nochmal das Doppelte an Kosten sozusagen berechnet für ein größeres Auto. Und wir hatten uns dann bei Sixt beschwert, als die ganze Geschichte abgelaufen war, und haben dann 14 Tage nichts gehört, haben dann nochmal eine Mail nachgeschickt, haben, ich glaube, jetzt 4 Wochen nichts gehört. Und tatsächlich kam gestern eine E-Mail von Sixt rein, wo sie geschrieben haben, sorry, wir haben ein riesiges Mailaufkommen, deswegen hat das länger gedauert. Wir wollen natürlich, dass ihr zufrieden seid, und wir stornieren euch quasi dieses kostenpflichtige Upgrade, was ihr nicht gebucht habt. Also ich bin wieder versöhnt mit Sixt. Bis jetzt waren wir ja super zufrieden. Das war jetzt das erste Negative. Wurde sehr, sehr kundenfreundlich für uns gelöst. Von dem her vielen Dank nochmal, und immer noch eine Empfehlung, ist auch keine Werbung, sondern ist einfach der Vermieter, den ich jetzt seit vielen Jahren tatsächlich nutze. Und vielleicht dann auch gleich noch 2 Mietwagen-Tipps. Also Camper brauchen ja für gewöhnlich relativ wenige Mietwagen, weil ihr ja meistens mit eurem eigenen Fahrzeug unterwegs seid, aber vielleicht trotzdem 2 Gedanken, die ganz nützlich sein können. Zum einen das Thema Mietwagenbuchung, weil das ist mir heute gerade passiert. Ich hatte auch wieder einen Mietwagen gebucht für meinen Aufenthalt in Deutschland, weil ich ja hinfliege, und habe das schon vor, ich glaube, 2 Monaten gebucht und habe da dann aus meiner Sicht einen relativ guten Preis bekommen und habe heute nochmal geschaut, was das Auto jetzt kostet, und habe festgestellt, es kostete, ich glaube, das eine Klasse größer kostete 250 Euro weniger für die Mietzeit, und dachte mir, okay, das ist ja schön, dann ändere das doch mal. Habe aber, um einen guten Preis zu bekommen, damals mich quasi verpflichtet, bei Sixt den Preis zu bezahlen, und es gab eine Stornogebühr von 100 Euro. Und dann habe ich einfach vorhin angerufen, habe gefragt, ob ich es irgendwie ändern kann, und da sagt ihr dann, nee, das geht nicht. Aber was wir machen können, wenn Sie neu buchen, dann kann ich auf Kulanz die 100 Euro Stornogebühr auf der anderen Buchung erlassen und kann die stornieren. Und das fand ich super kundenfreundlich, haben wir gemacht. Ich habe quasi neu gebucht, spare jetzt 250 Euro, habe eine Klasse größer bekommen. Also es lohnt sich tatsächlich immer mal wieder, Preise zu vergleichen, auch wenn man lange vorab gebucht hat, und einfach zu fragen, ob denn da was machbar ist. Das funktioniert sicherlich nicht immer. Und der zweite Tipp ist, wenn ihr Mietwagen bucht, nutzt auch Preisvergleiche. Genauso wie bei anderen Dingen auch, gibt es das Ganze für Mietwagen. Und seid aber, also es gibt da so 1-2 Stolpersteine, die man beachten muss. Das erste ist, das sind gerade diese ganzen Billigmietwagenanbieter. Achtet also sehr genau darauf, was ihr für eine Versicherung mitbucht. Mein Tipp wäre, so eine Plattform wie Check24 oder auch billiger Mietwagen zu benutzen, weil die relativ genau und deutlich mit reinschreiben, was für eine Versicherung dabei ist, was versichert ist bei dem Preis und bei dem Angebot und was nicht. Ja, manchmal sind so Sachen wie Unterboden ist nicht versichert oder Reifen sind nicht versichert. Da musste man dann selber überlegen, ob man das Risiko eingeht. Und dann ist der Trick, gerade bei den Billig-Mietwagen-Anbietern, dass, wenn ihr dann vor Ort seid, die euch sagen, nee, also ihr habt hier keine Versicherung, ihr müsst die noch abschließen, weil die häufig gar nichts davon wissen, dass ihr über das Portal noch eine Zusatzversicherung gebucht habt. Und man ist am Flughafen angekommen, dann ist vielleicht noch irgendwie der Flug verspätet gewesen, man ist im Stress, und ich beobachte das immer wieder, wenn ich hier Mietwagen abhole, dass die Leute dann einfach sagen, ja, okay, das buche ich, und dann kostet das Fahrzeug meist das Doppelte oder noch mehr als vom eigentlichen Preis. Also informiert euch da wirklich vorher, was ihr habt, schreibt euch das auch auf, damit ihr euch sicher sein könnt, und lasst euch da nichts verkaufen. Das ist zum Teil eine Strategie, weil die damit natürlich gutes Geld verdienen, und zum anderen aber auch teilweise Unwissen der Mitarbeiter. Aber über so eine Plattform kann man, wenn man das so ein bisschen weiß, relativ viel Geld sparen, und guckt auch immer ein bisschen auf die Bewertungen. Also ich habe auch letztens wieder hier einen Mietwagen für 3,50 Euro am Tag gebucht. Das war ein ganz normaler kleiner Kleinwagen-Kombi für 3,50 Euro am Tag. So, also das so meine Tipps. Guckt da, das ist natürlich in der Saison nochmal anders. Ja, da gelten höhere Preise, aber vergleicht die Preise, macht euch vorher schlau, guckt euch das an, und dann funktioniert das im Normalfall ziemlich gut mit auch wirklich relativ guten Mietwagenpreisen.
Hätte ich vielleicht mir mal deine Tipps holen sollen, bevor wir versucht haben, einen Mietwagen am Flughafen zu kriegen, weil mein Vater krank war und uns nicht abholen konnte, als wir aus Mexiko zurückgekommen sind. Werde ich dich nächstes Mal dann anrufen. Wir haben uns dann mit dem Taxi von München nach Donauwörth chauffieren lassen, weil es billiger war oder nicht wesentlich teurer als ein Mietwagen.
Ja, das Problem ist, dass so eine kurzfristigen Sachen halt immer der Killer für den Preis sind. Ne? Wenn ihr sagt, ich brauche jetzt einen Mietwagen, ist der Preis immer deutlich höher. Also das ist genauso wie beim Fliegen, wie beim Hotel. Ja, die Businessleute oder die Geschäftsleute, die quasi in 2 Stunden fliegen wollen, die zahlen halt für 10 andere Passagiere quasi mit. Und beim Mietwagen ist das nicht viel anders. Also da kann man Glück haben, man kann online nochmal buchen, aber die meisten Online-Systeme bieten das oft gar nicht an. Da muss man dann mindestens 2, 4, 6 Stunden im Voraus buchen. Also für so eine Notfälle gibt es tatsächlich wenige Tipps.
Okay.
Außer man, wenn einem das öfter passiert, dann ist es ganz sinnvoll, seine Kreditkarte zu haben, die eine Mietwagenversicherung dabei hat. Die habe ich zum Beispiel, weil dann kann ich immer sagen, hey, ich will keine Versicherung dabei haben. Beziehungsweise kann auch sagen, ja, okay, dann buche ich jetzt halt die kleinste Versicherung, habe eine Selbstbeteiligung, weil ich weiß, dass meine Kreditkarte das übernimmt. Das spart nochmal ein paar Euro. Aber Notfälle sind im Normalfall einfach teuer.
Ja. Wir haben dafür dann einen sehr netten jesidischen Taxifahrer kennengelernt, der uns dann alles Mögliche über die jesidische Küche erzählt hat und Fotos gezeigt hat, wie seine Frau ganz tolle Speisen zubereitet. Und von daher hat es sich dann auch gelohnt.
Ja, das ist manchmal so. Also das Gleiche gilt ja für einen Zug, ne? Wenn du so kurzfristig ein Zugticket buchst, dann zahlst du halt auch deutlich mehr, als wenn du das im Voraus buchst.
Okay, dann genug der Mietwagen- und Krankheitsgeschichten, steigen wir ein in unser Thema Grundausstattung Teil 2. Letztes Mal hatten wir ja über Campingküche und Ver- und Entsorgung, also Wasser, Gas, Toilette gesprochen. Ach nee, Toilette machen wir heute, ne?
Heute, genau, kümmern wir uns um die sanitären Einrichtungen, um Körperpflege. Damit würde ich auch sagen, können wir jetzt anfangen.
Ja, da gibt's ja ein Thema, das immer wieder heiß diskutiert wird, das ist das Thema Toilettenpapier. Und da haben wir auch, ich will nicht sagen den Fehler gemacht, aber haben uns da auch so ein bisschen einlullen lassen und haben am Anfang dieses wahnsinnig teure, leicht zersetzende Toilettenpapier aus dem Campingfachhandel gekauft. Also muss man auch dazu sagen, das ist ja in erster Linie für die Kassettentoiletten, für Trockentoiletten braucht man das ja gar nicht. Aber wir haben dann auch nach einiger Zeit festgestellt, dass es das wirklich nicht sein muss. Also dass es ein oder zweilagiges Toilettenpapier, bevorzugt Recyclingpapier, genauso tut. Und da wäre mein Tipp, das einlagige Toilettenpapier gibt's in Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Aber manchmal findet man das noch im südlichen Ausland, also Spanien, Portugal, mit ein bisschen Glück im Supermarkt. Und wenn ihr da mal auf eins stoßen solltet, deckt euch großzügig ein. Das machen wir auch immer, weil das ist wirklich das Allerbeste, was man für die Campingtoilette benutzen kann.
Es sei denn, ihr kommt wie ich nicht mit dem Kram klar. Also für mich ist es überhaupt nichts. Also das ist einfach zu dünn, das reißt. Bin ich gar kein Freund von. Ich verstehe natürlich, ich verstehe, dass das sinnvoll ist, aber das ist ja das Schöne, dass wir oftmals bei vielen Dingen sehr konträre sozusagen Erfahrungen und auch Nutzungsgewohnheiten haben. Bei uns ist tatsächlich auch so, wir haben angefangen mit ganz normalem Toilettenpapier, haben uns am Anfang auch überhaupt keine Platte dazu gemacht, haben dann relativ schnell festgestellt, dass das, ich glaube, wir haben einfach das Dreilagige von zu Hause genommen, dass das sich tatsächlich nicht so gut auflöst. Und haben dann trotzdem nichts daran geändert, weil es gab einfach keine Option. Was bei uns aber die nächste Evolutionsstufe war, ich hatte das irgendwann bei Freunden gesehen, die hatten dann, also muss man dazu sagen, wir haben sehr viel freigestanden und uns war halt wichtig, dass wir sehr lange auch irgendwo autark sein können. Und es ist mit so einer Toilettenkassette gar nicht so einfach. Also da geht es dann letzten Endes ja darum, dass du möglichst wenig Wasser verbrauchst und möglichst wenig Klopapier verbrauchst, weil beides natürlich die Reichweite, die du hast, verringert. Und eine zweite Kassette mitnehmen und dann die volle Kassette irgendwo im Fahrzeug lagern, das war keine Option für uns, weil wir halt auch relativ schnell auf Chemie verzichtet haben und unsere Sog genutzt haben. Also das ist so ein kleiner Lüfter, der quasi dann eingebaut ist und die, ich sag mal, die Abgase aus der Kassette rauszieht. Und dann hatte ich bei Freunden gesehen, die hatten sich einen kleinen Mülleimer ins Bad gestellt und haben halt quasi ihr Papier benutzt, es einfach da reingestellt. Das ist hier im Süden sehr weit verbreitet, weil hier oftmals entweder gibt es keine Kanalisation oder es gibt halt relativ dünne Rohre und dann würde das Ganze verstopfen und deswegen muss man häufig das Klopapier quasi sowieso in Mülleimer packen. Ich fand es am Anfang furchtbar eklig und konnte mir das nicht vorstellen, das jemals zu tun. Ich glaube, ich habe das auch so zu meiner Frau damals gesagt. Und es hat keine 2 Monate gedauert und wir haben dasselbe System bei uns eingeführt, weil es halt einfach super praktisch war und wenn man das dann einmal macht, auch quasi normal wird. Also es ist eklig gewesen, sich das vorzustellen, und als wir es dann gemacht haben, weil wir den Sinn erkannt haben, war es kein Problem, und ja, haben wir dann so beibehalten, und damit ist es dann ja auch völlig egal, was du für ein Toilettenpapier benutzt, weil wenn du es sowieso in Mülleimer packst, ist es quasi egal, wie gut sich's auflöst. Und das ist quasi unsere Erfahrung und wie wir es gemacht haben. Das war halt, der Vorteil war dann, dass wir zu zweit mit einer Toilettenkassette, also ich glaube, wir konnten es auf 6 Tage ausdehnen. Da musste man, also da ist man dann aber zum kleinen Geschäft auch öfter mal in die Natur gegangen. Das große Geschäft ist immer in die Toilette, also in die Wohnmobiltoilette gegangen. Wir hatten keine Chemie im Einsatz. Das Ganze hat auch bei warmen Temperaturen nur ein bisschen gerochen. Also geruchlos funktioniert nicht. Aber durch die Sog war das eigentlich ganz okay. Das ist unsere Erfahrung. Und ne, alles dazwischen, was ihr selber machen wollt, könnt ihr natürlich auch machen. Das ist nur so, wie wir damit gefahren sind, sozusagen.
Wir kennen ja den Abfalleimer für Toilettenpapier aus Mexiko. Da ist es total üblich. Ich finde es bei öffentlichen Toiletten, ehrlich gesagt, hygienisch mehr als grenzwertig. Aber wenn es sozusagen die eigene Toilette ist und das Ganze auch regelmäßig entsorgt wird, naja, geht schon mal. Und bei uns kommt normalerweise nur das nicht so verschmutzte Klopapier rein und halt Feuchttücher und sowas. Aber funktioniert auch ganz gut. Und wir haben da jetzt neulich einen sehr schönen uns zugelegt, also neulich ist letztes Jahr, von Brunner. Das ist so ein ganz kleiner, der nicht aufträgt. Und den habe ich dann mit Silvi-Magneten und dieser Magnetleiste in der Toilette befestigt. Und ja, da kann man den eben sehr leicht abnehmen und dann zur Entsorgung eben mitnehmen. Dann hattest du ja gerade schon das Thema Sanitärzusatz angesprochen, Sebastian. Mhm. Ihr habt irgendwann komplett drauf verzichtet. Wir nutzen noch welche. Wir haben immer umweltfreundlichere Varianten. Also Aviva, das ist so ein mikrobiologischer Zusatz. Und Amovit ist ein Pulver, was eigentlich aus der Landwirtschaft kommt, was die Fäkalien sehr gut zersetzt. Ich muss sagen, ich mache ja immer fleißig Werbung für Aviva, weil wir das jetzt schon seit Jahren immer sehr zufrieden genutzt haben. Wir hatten jetzt aber dieses Jahr zum ersten Mal ein bisschen Probleme damit und haben festgestellt, dass es doch irgendwie riecht und sich das nicht mehr so gut zersetzt. Also ich muss das jetzt mal weiter testen, ob die vielleicht irgendwas an der Rezeptur geändert haben oder ähnliches. Aber ja, also wir verwenden es jetzt erstmal noch weiter und gucken mal und warten ab, was passiert.
Da sprichst du gerade noch was an. Wir haben ja dann irgendwann so, wo wir gewechselt sind, auf den Clueliner gewechselt, der dann plötzlich einen 150 Liter Toilettentank hatte. Und da war Geruch dann ein Thema, weil da waren wir bis zu 2 Wochen und länger autark. Und da sind wir tatsächlich auch auf das Amovit gewechselt. Und da ist der wichtigste Tipp, also das könnt ihr ganz normal kaufen, das ist auch gar nicht so super teuer und sehr ergiebig. Und da ist der wichtigste Tipp, passt auf, dass das Zeug nicht mit eurer Toilettenschüssel und mit nichts Sichtbarem in Kontakt kommt. Weil das Zeug wird, also das wird dann braun, die Oberfläche. Das tut nichts, aber es verfärbt sich halt, sieht nicht schön aus, weil die Farbe halt natürlich auch ungünstig ist. Und was wir gemacht haben, wir hatten dann, haben quasi gemessen, wie viel wir für den 150-Liter-Tank quasi brauchen, haben uns dann eine Tasse genommen, die genau diese Größe hatte, und dann haben wir einfach ein Stück Küchenrolle genommen, haben eine Füllung quasi auf das Küchenrollending gepackt, haben da wie so ein Säcklein draus geformt und haben das dann quasi in die Toilette reingegeben und ein bisschen Wasser nachgespült. Und damit sind wir dann auch sehr geruchneutral gefahren. Das macht halt quasi dann aus den Innereien des Toilettentanks einfach so eine schwarze Flüssigkeit, die riecht so ein bisschen erdig. Und das fällt mir gerade wieder ein, genau das haben wir halt sehr, sehr intensiv dann für den Toilettentank genutzt, und das war auch sehr ergiebig und sehr, sehr gut.
Ja, die Strategie mit dem Einwickeln in Papier machen wir auch nur eben für uns im kleineren Maßstab. Dann kommen wir mal zum Thema Körperpflege. Also was brauche ich alles unbedingt, um ja duschen gehen zu können und insgesamt halt nicht nur eine Katzenwäsche zu machen. Und da ist ein ganz wichtiger Tipp, was wirklich viele beim ersten Mal vergessen und wir auch vergessen haben, unbedingt Flipflops oder irgendwelche anderen wasserfesten Schlappen mitnehmen, am besten aus irgendeinem Gummimaterial und nicht aus diesem Schaumstoff, weil der Schaumstoff saugt sich ganz unangenehm mit Wasser voll und braucht ewig, bis er wieder trocken wird. Also wer nicht mit nackten Füßen in fremden Duschen stehen möchte, sollte auf jeden Fall irgendwelche irgendwelche Sandalen, Adiletten oder ähnliches am Start haben. Und was ich auch super finde, ist eine Kulturtasche zum Aufhängen, weil erstens gibt es nicht immer eine Möglichkeit, die Sachen abzulegen. Und zweitens möchte man vielleicht auch nicht überall seine Sachen ablegen. Also wir hatten auch schon Campingplätze, wo ich so ein bisschen Hygienethematiken hatte. Und da habe ich festgestellt, dass es ideal ist, wenn diese Kulturtasche eine Schlaufe hat, also wenn schon ein Haken an der Wand ist, oder irgendwelche Karabiner oder größeren Haken, wenn man die eben an der Tür einhängen muss. Also am besten irgendwie beides dran verbasteln, dann ist man für alle Eventualitäten gewappnet.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn ihr in Mexiko unterwegs seid auf Campingtrip, wie oft wird geduscht?
Also wenn es irgendwie möglich ist, jeden Tag. Manchmal ist es nicht möglich, weil manche Standplätze keine Sanitäranlagen haben. Aber da, wo wir länger stehen oder wo wir eben auf normalen Campingplätzen stehen, tatsächlich jeden Tag. Okay. Manchmal sogar mehrfach, weil es halt auch so heiß ist, dass man wirklich mehrfach duschen muss. Da muss ich aber sagen, also wenn ich mehrfach am Tag dusche, dann auch nicht immer hier mit komplett abschubbern, sondern halt einfach auch nur mit Wasser teilweise. Ne? Mhm. Also ich bin eh nicht so ein Freund von so viel Kosmetika. Meistens haben wir halt eine Naturseife am Start oder eine neutrale Kernseife und damit werden dann die entsprechenden Stellen gesäubert.
Also, weil was ich auch beobachtet habe, quasi vor, also müssen wir immer dazu sagen, wir haben im Wohnmobil gelebt 6 Jahre lang. Also das heißt, ne, wir waren auch dauerhaft unterwegs. Das heißt, das Thema Duschen und Ressourcen war ein für uns sehr, sehr großes Thema, weil wir eben Campingplätze und Stellplätze sehr schnell gemieden haben und versucht haben, freizustehen. Und dann ist natürlich Wasser sehr begrenzt. Und dann duscht man halt weniger, weil es einfach auch viel zu viel Wasser verbraucht. Und ich beobachte jetzt sozusagen, also wir sind 2016 gestartet, jetzt haben wir 2024, 8 Jahre später, komme ich selbst im Sommer, dusche ich mittlerweile nur noch alle 2 bis 3 Tage. Das ändert sich ein bisschen, wenn ich unter Menschen bin, dann duscht man ein bisschen öfter, weil nicht jeder den Körpergeruch mag. Was ich aber für mich gemerkt habe, also ich weiß, dass auch viele das total eklig finden, aber ich stehe da einfach zu. Ich habe halt auch festgestellt, dass es meiner Haut deutlich besser tut, weniger zu duschen und auch mittlerweile nur noch, wie ihr auch, eine Seife zu benutzen. Ich nutze auch für die Haare einfach eine Seife, mache dann so eine saure Rinse danach, also quasi einfach Wasser und ein bisschen Essig rein und merke, dass es meinen Haaren und meiner Haut halt deutlich besser tut, dass ich viel, viel weniger Probleme damit habe. Abgesehen davon, dass ich aktuell, weil ich so viel drinnen hocke eine Sonnenallergie entwickelt habe, was aber einfach mit halt dann zu versuchen, viel in die Sonne zu gehen mit Creme, relativ schnell auch wieder nachlässt. Musste ich auch erst lernen, wie das so funktioniert. Was halt zur Folge hat, dass man natürlich deutlich länger hinkommt. Also das ist so ein bisschen aus der Not entstanden und hat sich aber auch in meinen Alltag übertragen, dass ich, also vor allen Dingen auch Haare wasche nicht mehr so oft. Ne? Also es ist ja verpönt, wenn die Haare dann fettig sind und das sieht ja ungepflegt aus. Und das mag sein, das ist letzten Endes ja ein ganz normaler Mechanismus, der da passiert. Wenn unsere Haare aus dem täglichen Waschen kommen, dann sind die halt gewohnt, okay, das Fett geht weg, wir müssen uns wieder schützen, wir produzieren ganz viel Fett und irgendwann dann pendelt sich das ein bisschen ein. Und das ich habe früher viel unter Schuppen gelitten und so weiter und das ist für mich halt alles Geschichte. Also will damit nicht sagen, hört auf zu duschen, ja, aber einfach unsere Erfahrung im Laufe der Zeit, auch da wieder konträr zu Neles Erfahrung, aber für uns tatsächlich sehr, sehr positiv und vielleicht auch noch, gerade auch durch das Nutzen von Seife statt Shampoos, hast du auch weniger Müll, was du quasi dabei hast und das Ganze ist auch deutlich haltbarer, also man kommt mit so einer Seife halt echt, echt lange hin. Und tatsächlich nutzen wir auch mittlerweile zum Händewaschen ganz normale Seifenstückchen und keine Flüssigseife mehr. Also der Grund war am Anfang Müllvermeidung. Mittlerweile mögen wir das ganz gut. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man immer vor allen Dingen im Spülbecken nachspült, damit sich halt die Seifenreste nicht so irgendwo sammeln. Beziehungsweise kann man das immer mit Natron oder ein bisschen quasi Zitronensäure oder Essig auch wieder lösen. Und wenn die Seifenstückchen irgendwann zu klein sind, dann kommen die in den Seifensäckchen und dann sind sie perfekt, um den Körper noch damit quasi zu waschen. Also so wird halt quasi auch nichts verschwendet. Und zum Zähneputzen nutzen wir auch sehr lange schon Zahnputztabs. Das sind quasi kleine Tabletten, da muss man ein bisschen Spucke im Mund sammeln, dann zerkaut man die, da bildet sich eine Paste, damit kann man putzen. Ist auch sehr cool beim Fliegen, weil es halt ins Handgepäck kann und man muss sich keine Gedanken machen über irgendwelche Flüssigkeiten, die man dabei hat. Und ist halt auch super kompakt und nimmt halt sehr wenig Platz weg.
Ja, haben wir auch schon lange. Aktuell gerade mal wieder nicht, weil sie ausgegangen sind, aber es ist wirklich prima. Und wenn man nur ein paar Tage unterwegs ist und gerade noch mit einem vielleicht sehr kleinen Fahrzeug oder mit dem Zelt, dann kann ich halt die Tabs mir abzählen, 2, 3 am Tag und nimm nur das mit, was ich wirklich brauche und nicht so eine riesen Zahnpastatube, die dann ja auch wieder so viel Müll macht. Ich habe noch eine kleine Ergänzung für die Damen unter uns oder die Menschen mit einer Vagina statt eines Penis. Wenn ihr auf Campingplätzen duschen geht, dann sind es ja in aller Regel Duschen, die oben relativ weit oben angebracht sind. Und ich nutze für die Unterbodenwäsche immer gerne eine PET-Flasche und zwar am besten die mit Sportverschluss, also die, wo man normalerweise draus trinken kann. Ja, der Sebastian lacht sich wieder weg, der Halil wird auch gleich wieder lachen, weil da stehen auch immer diese Flaschen bei uns in der Dusche in Mexiko, weil die eben auch keinen Schlauch und keinen Handgriff hat. Ich persönlich als Frau finde es halt angenehmer, wenn man sich ordentlich auch untenrum waschen kann und da ist eben so eine PET-Flasche mein Tipp. Und mit der kann man sich auch mal säubern, wenn es mal keine Dusche gibt, dann setzt man sich einfach auf eine Toilette und macht da mal eben eine Wäsche mit. Also ich bin halt so, dass ich schon eigentlich jeden Tag mich gerne einmal zumindest an den delikateren Stellen sauber machen möchte. Und da habe ich jetzt so meine Strategien entwickelt, die zu unserem Leben passen.
Ich habe auch eher über die Unterbodenwäsche und den Sportverschluss gelacht.
Ach so. Nicht darüber, dass Frau sich wäscht.
Nein, das ist ja völlig, völlig wichtig und okay und halt anders bei uns Männern, da ist das ein bisschen einfacher.
Ja, dann haben wir uns gewaschen, dann wollen wir uns natürlich auch trocken machen. Da sind wir mittlerweile umgestiegen auf Hammamtücher. Das sind so sehr dünne Baumwolltücher, gibt es auch aus Biobaumwolle, die deutlich weniger Platz wegnehmen als normale Frottee-Handtücher und vor allem auch sehr, sehr schnell trocknen, wenn die mal nass geworden sind oder auch gewaschen werden. Man kann die, soweit ich weiß, also unseres zumindest, auch auf 60 Grad waschen. Und was mir jetzt neulich begegnet ist, das wollte ich jetzt mal bestellen, gibt es gerade eine Aktion bei Tchibo, sind, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Musseline-Tücher. Also das sind quasi das, was man früher als Babywindeln hatte, so sehen die aus. Und die sollen auch super sein. Ich habe die als Haartücher. Die mag ich sehr gerne, weil die sich auch super waschen lassen und bin aber nie auf die Idee gekommen, dass man sich da auch den Körper trocknen kann damit. Finde ich angenehmer als Mikrofaser, wo man sich immer fühlt wie so ein Auto, was abgeledert wird.
Ja, ich bin ja großer Fan, gerade wenn man kompaktes Packmaß braucht von diesen Mikrofasertüchern, weil die halt super kompakt sind. Die sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Haptik, aber die sind wirklich cool, weil du trocknest dich ab, hängst die irgendwie 5 Minuten hin und dann sind die halt wieder trocken im Normalfalle und nehmen so wenig Platz weg und man kann sie halt auch mal an den Strand mitnehmen zum Drauflegen. Bin ich nach wie vor großer Freund von und habe ich auch immer eins dabei. Also nicht immer, wenn ich im Hotel irgendwo unterkomme, dann im Normalfalle nicht, weil das weiß ich, aber wenn ich irgendwie unklare Verhältnisse erwarte, dann habe ich eigentlich immer so ein Teil dabei, weil nimmt unheimlich wenig Platz weg und sind halt multifunktional, ja, absolute Empfehlung. Seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren haben wir die Dinger dabei.
Ja, und zum Händewaschen finde ich so kleine Gästehandtücher super praktisch, weil da muss nicht immer am Waschbecken im Camper so ein Riesenhandtuch rumhängen. Da haben wir immer ein paar dabei als Reserve und die nehmen nicht viel Platz weg, lassen sich auch super mal in eine Waschmaschine mit reinpacken oder auch mal von Hand waschen. Oder man nimmt halt auch so ein Mikrofasertuch. Die gibt's ja auch in kleineren Versionen.
Ja, und wer Fan von Waschlappen ist, natürlich auch daran denken, Waschlappen, da irgendwie was dabei zu haben.
Waschlappen auch wichtig, auch wenn man mal nicht duschen kann, mal eben schnell die Achseln rauswischen oder so. Finde ich auch immer ganz wichtig, weil ich habe ein Problem damit, wenn ich mich selber irgendwie riechen kann.
Da gewöhnt man sich dran, kann ich dir sagen.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil dann irgendwann merkt man es selber nicht mehr, wenn man riecht.
Das ist ja das Schöne, es ist auch scheißegal, was die anderen dazu denken. Also ne, klar, wenn man eng an eng stehen muss und sich das nicht aussuchen kann, ist es nochmal was anderes. Aber generell, wie gesagt, ne, wenn ich im Flieger sitze, dusche ich vorher natürlich auch nochmal, an dem Tag zumindest. Aber generell habe ich gemerkt, man gewöhnt sich auch wieder mehr an seinen normalen, natürlichen Körpergeruch und finde das auch nicht mehr also es gibt den Moment, wo ich mich selber rieche, aber dann ist halt auch tatsächlich wirklich mit hier warmen Temperaturen eine Woche vergangen. Und dann fängt es auch irgendwann an zu jucken. Also dann ist auch wirklich Zeit, mal wieder den ganzen Kram abzuspülen. Aber ja, wie gesagt, das ne, je nachdem, wo man lebt und wie man lebt, kann das halt sehr unterschiedlich sein. Und beim Camping geht es ja auch zum Teil irgendwie ein bisschen back to basic. Deswegen wollte ich es einfach mal offen ansprechen.
Ja, und dann mache ich noch mal einen Schwenk in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe auch immer ein Desinfektionsspray dabei, weil wenn ich dann auch schon mal auf eine öffentliche Toilette gehen muss oder mich hinsetzen möchte, dann wird da auch drüber gewischt oder ich habe so Tücher auch. Also ich habe an Desinfektionsmitteln wirklich so einiges am Start. Je nach Situation kann man sich auch mal zwischendurch die Hände sauber machen, wenn man länger unterwegs ist und keine Möglichkeit zum Händewaschen hat. Würde ich immer empfehlen. Andere hier im Podcast vielleicht nicht.
Nee, habe ich tatsächlich nie gehabt. Aber für Frauen, die sich halt immer setzen müssen, ist es sicherlich auch nochmal eine andere Perspektive.
Ja, es ist wirklich sehr unangenehm manchmal. Und auch noch ein Tipp für Damen, die vielleicht sich auf dem Campingplatz auch ein bisschen schick machen möchten. So ein kleiner Handspiegel, damit man auch mal gucken kann von hinten, ob die Haare sitzen. Finde ich auch immer ganz praktisch. Dann kommen wir zu den Themen, die vielleicht die Herren ein bisschen mehr ansprechen.
Warte, brauchen wir eigentlich einen Föhn beim Camping?
Also ich habe meistens einen dabei und nutze ihn sehr selten. Auch deswegen, weil dann natürlich... Also die Föhne, die mit meinen Haaren klarkommen, die ziehen auch ziemlich Leistung. Also ja, wäre gut, einen dabei zu haben, aber ich würde sagen, je nach Temperaturen braucht man es nicht unbedingt. Was es auf Campingplätzen fast nie gibt, zumindest nicht auf denen wir so verkehren, sind Föhns in den Sanitäranlagen, wie man das manchmal aus Hotels oder aus Schwimmbädern kennt.
Also wir haben auch keinen dabei und wir tragen beide lange Haare.
Ja.
Also geht auch ohne.
Ja,
muss jeder für sich selber wissen, wie er, ne, also was er will und wie er damit klarkommt.
Also was meiner Erfahrung nach wirklich nichts taugt, sind diese kleinen 12-Volt-Reiseföhns, weil da kannst du auch deinen Partner bitten, dir in die Haare zu pusten. Also das finde ich irgendwie völlig sinnlos. Aber wenn ihr da andere Erfahrungen habt, dann schreibt uns gern, weil ich hätte eigentlich mal gerne einen, der was taugt. Dann schickt mir da gerne mal einen Link zu, dass ich mir das angucken kann.
Da kommst du aber nicht mit 12 Volt hin. Da brauchst du einfach einen mit 230 Volt. Weil du willst ja dann irgendwie schon einen Luftzug haben, also und auch Hitze, also Temperatur haben.
Ja.
Da kommst du mit 12 Volt nicht hin.
Okay, dann haben wir jetzt schon wieder eine halbe Stunde verquatscht. Dann kommen wir mal zu Werkzeug, Pannen, Reparaturen. Was habt ihr da so alles dabei?
Also eigentlich braucht man ja gar nicht viel, ne? Eigentlich brauchst du ja nur Kabelbinder und Panzertape für alles, was locker ist und fest sein muss. Und du brauchst WD-40 für alles, was fest ist und locker sein muss. Das ist aus meiner Sicht die Camper-Grundausstattung, die man auf jeden Fall dabei haben muss, weil damit lässt sich eigentlich nahezu alles reparieren. Also die heilige Dreifaltigkeit des Campings, Kabelbinder, Panzertape, WD-40.
Und da würde ich noch ergänzen, weil es da noch ein paar andere Sachen gibt in dem Zusammenhang, die ganz praktisch sind, auch zum Befestigen, Markieren, Abisolieren. Wir haben immer noch einen Malerkrepp dabei. Das hat neulich die Kollegen in der Werkstatt bei der Dichtigkeitsprüfung etwas irritiert, weil rund um unsere Dachhauben Malerkrepp verbaut ist, weil wir da einfach die kleinen Lücken, die trotzdem noch an den Dachluken sind, zugepeppt haben auf einem Campingplatz, wo es extrem viele Mini-Insekten gab, die dann hier reinspaziert sind in Horden. Und Isolierband halt, wenn mal irgendwie ein Kabel abisoliert werden muss oder sowas, nicht abisoliert, isoliert werden muss.
Mhm.
Und Paracord haben wir immer dabei, also Fallschirmleine in 500 oder 550, um alles Mögliche zu befestigen, von der Hängematte bis zum Hund.
Ja, das stimmt. Das ist aber tatsächlich aus meiner Sicht nach den drei Punkten eher freiwillig. Aber kommt natürlich auch immer drauf an, was ihr so erlebt, wie viel ihr unterwegs seid. Also wir haben jetzt natürlich noch ein paar mehr Sachen, die wir euch gleich erzählen. die sind zum Teil aber auch einfach dabei gewesen, weil wir, wie gesagt, 24/7 mit den Fahrzeugen unterwegs waren. Dann brauchst du natürlich auch öfter mal andere Dinge, die man vielleicht in einem Campingurlaub, die schön sind zu haben, aber die nicht notwendig sind. Ne? Also ein Feuerzeug kann durchaus spannend sein, gar nicht unbedingt als Raucher, aber was weiß ich, wenn die Pizzazündung am Campingkocher irgendwie versagt oder wenn man eine Kerze anmachen will.
Oder wenn man Paracord abschneidet und wieder so zusammenknütteln möchte.
Ja, so, also ein Feuerzeug kann durchaus eine sinnvolle Geschichte sein, nimmt auch nicht viel Platz weg. Wenn Raucher dabei sind, würde ich an das Feuerzeug ein E-Hand hinten ranhängen, also Feuerzeuge draus
auf
machen.
Auf jeden Fall.
Weil die kriegen immer Beine und laufen weg. Eine Stirnlampe ist auch nichts, womit man was falsch macht, wenn man sie dabei hat. Guckt, dass die halbwegs hell ist, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Es gibt da draußen ganz schöne Funzeln. Es gibt da auch Sachen, die sehr fancy aussehen, aber total unpraktisch sind. Also gerade so die Standard-Stirnlampen, die etwas besseren, die halt wirklich auch leuchtkräftig sind, sind eigentlich perfekt. Und für uns war immer ideal, wenn sie per USB ladbar sind und vor allen Dingen über USB-C, weil bei uns mittlerweile auch alles nur noch USB-C ist. Und wir haben vielleicht noch als Tipp eine Stirnlampe und Kombination dazu noch eine, ich sage mal in Anführungszeichen, große Taschenlampe, die sehr kompakt ist, die aber einfach mehr Licht macht und die man halt auch schnell mal dabei haben kann, die auch Meinungsverstärker sein kann, wenn man irgendwo alleine quasi unterwegs ist und sich Sorgen macht. Ist kein Muss, aber war stellenweise schon sehr praktisch, gerade mit dem Hund. Und wenn du halt irgendwo frei stehst, ist manchmal eine Stirnlampe nicht genug und da hat halt auch die große Taschenlampe dann schon geholfen.
Ja, haben wir auch beides an Bord. Wir haben mehrere Stirnlampen, wir haben mehrere Taschenlampen, weil wir einfach im Auto haben wir die liegen, im Wohnwagen haben wir die liegen. Und Stirnlampe deswegen, weil man halt schlichtweg die Hände frei hat. Das ist angefangen vom Hundespaziergang, wenn man die Kacke aufheben muss nachts, bis hin zu ich suche was im Zelt in meinem Rucksack mit beiden Händen oder ich gehe auf die Toilette und das Licht funktioniert nicht. Also für mich sind Stirnlampen tatsächlich total unverzichtbar beim Camping. Zusätzliche Taschenlampe, wie du sagst, ist auch sehr hilfreich. Und bei den Stirnlampen finde ich es ganz charmant, wenn man das Leuchtmodul vorne so ein bisschen abklappen kann, weil dann blendet man auch nicht Leute, die entgegenkommen oder leuchtet nicht quasi in die Fenster der anderen Fahrzeuge rein, wenn man eben nicht frei steht.
Oder dem Partner in die Augen.
Oder dem Partner in die Augen, wie auch immer. Und was auch ganz spannend sein kann, aber das haben wir tatsächlich jetzt bisher auch nicht dabei, ist eine Multifunktionslampe zum Beispiel für Pannen oder ähnliches, die man dann mit einem Magnet auch am Fahrzeug befestigen kann.
Das spielt eine Rolle, wenn ihr ein Fahrzeug größer 3,5 Tonnen habt, weil dann muss man so ein Warnlicht dabei haben und dann kann man sich tatsächlich so eine kombinierte Lampe anschaffen. Und was wir auch eine Weile dabei hatten, beim großen Liner, weil da auch immer mal nachts mal was war, ist ein akkubetriebener Baustrahler, sag ich mal. Sehr kompaktes Ding. Ist aber für einen normalen Campingurlaub völliger Overkill.
Das haben wir auch, aber haben wir auch nicht immer dabei.
Richtung Werkzeug müsst ihr selber gucken, was ihr damit machen wollt. Man kommt vermutlich mit einem Multitool für einen normalen Campingurlaub relativ gut aus, ne, wo da irgendwie so 4, 5 Werkzeugchen dran sind. Damit kann man relativ viel machen. Wir hatten immer einen Akkuschrauber dabei und später auch ein elektrisches Multitool, weil doch immer mal irgendwas zu sägen, zu schrauben, zu bohren war. Hatten zum Akkuschrauber ein Bitset dabei, ein kleines Bohrerset. Glaube ich nicht, dass man das für einen Campingurlaub braucht. Eine Zange hast du am Multitool dran, ansonsten eine Kombizange ist durchaus eine sinnvolle Geschichte, ne, weil die hat einfach vorne was, um irgendwas rauszuziehen, irgendwo anzupacken und hat halt auch ein Teil, wo man quasi mal ein Kabel durchschneiden kann und so weiter. Also, aber ich glaube, wie gesagt, mit dem Multitool sind 95% von euch da draußen sehr gut bedient. Akkuschrauber kann, wie Nelo und Halil das nutzen, für einen Wohnwagen, für die Stützen ganz cool sein, weil man die damit natürlich nicht von Hand kurbeln muss. Macht ihr das noch so?
Ja, machen wir noch so. Und da haben wir erst neulich drüber gesprochen, dass der Billo-Akkuschrauber, den wir vor Jahren uns zugelegt haben, weil wir gesagt haben, ja komm, da ist nichts kaputt. Wenn der nach einem Jahr seinen Geist aufgibt, der tut's immer noch. Den haben wir jetzt neulich wieder für Handwerksarbeiten am Haus meiner Eltern verwendet. Also da kann man Glück oder Pech haben, aber ihr guckt auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr euch dafür einen Akkuschrauber zulegen möchtet, dass ihr einen nehmt, der nicht wahnsinnig viel Leistung hat, damit ihr die Stützen nicht überdreht. Also das ist ganz wichtig. Da müsst ihr wirklich langsam vorgehen, gerade als Anfänger, weil die Stützen sonst kaputt gehen können.
Du meinst, dass man zu weit dreht? Oder?
Ja, zu weit raus und auch zu weit rein. Also
was viele nicht wissen, dass eigentlich alle Akkuschrauber so eine Art Drehmoment sie haben. Und das muss man halt einfach dann auf ganz niedrig stellen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt.
Auf die Schildkröte.
Ja, also gibt zum einen die Geschwindigkeit, aber es gibt auch meist noch sowas zum Drehen, wo Zahlen dran stehen. Und dann fängt der quasi an, wenn die Schraube drin ist, fängt dann an so zu knacken. Manche denken, der ist kaputt, aber das ist tatsächlich ein Schutz, dass ihr eben Sachen nicht zu stark anzieht. Und das nimmt man dann eben die kleinste Stufe 1 oder 0. Und dann kann man das auch vermeiden, Tipp.
Das hat unsere auch, aber sollte man halt darauf achten, dass man es dann auch einstellt.
Yep.
Und was ich immer noch ganz praktisch finde, wenn man irgendwie ein Zelt oder eine Markise zum Abspannen hat oder ähnliches, mindestens ein Gummihammer für die Heringe oder noch besser ein Zimmermannshammer, weil man die klassischen Heringe eben mit dem Zimmermannshammer auch wieder gut aus dem verhärteten Boden rausbekommt und alternativ eben Heringe nutzen, die man mit dem Akkuschrauber dann auch in den Boden reindrehen kann. Das sind dann so schraubenförmige oder auch Tellerkopfschrauben, funktionieren übrigens auch sehr gut und sind deutlich günstiger.
Ja, alles sehr komfortabel, aber ein Zimmermannshammer ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, und wenn ihr dann doch mal auch irgendwas beklopfen wollt, was Schaden nehmen kann, dann packt ein Stück Holz dazwischen oder ein Stück Kunststoff, dann habt ihr quasi auch so eine Art Gummihammer. Zimmermannshammer fürs Entfernen der Heringe, wirklich Gold wert.
Ja, absolut. Und ansonsten haben wir immer so einen kleinen Standardwerkzeugkasten mit halt zum Schraubenset, mit einem Bitset, was wir auch zusätzlich nochmal am Multitool haben, ein paar Zangen, aber das, wie du schon gesagt hast, für so einen 14-tägigen Campingurlaub braucht man es, glaube ich, nicht. Was ich aber auf jeden Fall mitnehmen würde, wären Wagenheber, und zwar ein passender fürs Fahrzeug und für den Wohnwagen, wenn ich mit Wohnwagen noch unterwegs bin. Und dann natürlich ein Kreuzschlüssel mit den passenden Nüssen für die verschiedenen Radschrauben, weil die meistens unterschiedliche Größen haben, und einen Drehmomentschlüssel, um das dann auch mit dem richtigen Drehmoment jeweils festzuziehen.
Wobei man da auch einfach zur nächsten Werkstatt mal fahren kann und sagen kann, du könntest gerade mal hier für einen Fünfer in der Kaffeekasse das nachziehen. Ein Drehmomentschlüssel, wenn er gut ist, ist teuer. Ist nice to have, ohne Frage. Ja, alle Sachen, die wir hier sagen, sind nice to have. Und wir haben zum Schluss auch einen dabei gehabt. Aber ich glaube halt, für Standard-Camping nicht notwendig, kann man auch als Tipp einfach mal in irgendeine Werkstatt fahren, wenn man freundlich mit denen ist und sagt, hier, wenn die Fünfer in die Kaffeekasse, du könnt ja gerade mal gucken. Machen die das eigentlich immer, und das dauert halt genau irgendwie 30 Sekunden, und dann ist der da einmal ums Auto rum. Ja, mit Drehmoment nicht die Druckluftschrauber, sondern die haben tatsächlich dann auch schon so einen richtigen Drehmomentschlüssel, der dann auch knackt, wenn das Drehmoment erreicht ist. Wir haben für unseren Liner hatten wir dann auch zum Beispiel eine Luftdruckpistole dabei, weil der hatte ja eine Luftdruckbremse, der hat so einen Anschluss, da konnte man dann auch so einen Druckluftschlauch anschließen. Und da gibt es dann auch Leute, die dann halt noch so einen Druckluftschlagschrauber dabei haben. Brauchen wir hier nicht drüber reden, ne? Also da, wer gerne seine Werkstatt dabei haben will, hey, mach das auf jeden Fall, wenn ihr gewichtsmäßig damit hinkommt.
Ich wollte gerade sagen, nur mal zwischendurch auf die Waage fahren dann.
Aber letzten Endes ist das Thema Quatsch. Und Ersatzreifen-Reparaturset ist auch was, wo sich die Geister drüber scheiden. Ne? Das Ding ist halt, brauchst du nie. Ärgerst dich aber, wenn du es brauchst und nicht dabei hast. Und bei uns im letzten Fahrzeug hat der Ersatzreifen halt irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Kilo gewogen mit Felge und war ein Riesenklopper. Und ich habe mich aber wirklich schwer getan, den eben nicht mitzunehmen, weil ja, ist so ein Ding, ne? Wenn du ihn brauchst, ärgerst du dich, dass du ihn nicht hast. Und gerade bei so LKW-Maßen hat der ADAC das auch nicht mehr dabei. So ein Standardreifen, kannst du immer noch Glück haben, dass der ADAC irgendwas besorgen kann und es dir aufziehen kann, ganz wichtig. Aber je ungewöhnlicher es wird, ja. Aber auch da haben wir schon eine Folge mit unserem Kollegen Heinz gehabt, der ja auch diese Reparatursets empfohlen hat, wo man dann so einen Gummi-Nupsi hat, den man da reinstopft. Also auch das kann natürlich funktionieren. Hilft nicht bei einem Schlitz im Reifen, aber dann hast du sowieso halt ein Thema. Genau, also da müsst ihr einfach gucken, da ist halt gerade, glaube ich, Platz und Gewichten ein Thema, ob er das macht oder nicht macht. Und viele Fahrzeuge haben ja heute auch gar keinen Ersatzreifen mehr, sondern haben so ein Reparaturset und halt einen kleinen Kompressor dabei.
Also ein kleiner Kompressor ist immer praktisch, weil ja auch gerade auf längeren Reisen dann durchaus mal der Luftdruck am Reifen kontrolliert werden sollte. Und manchmal ist dann die nächste Tankstelle oder die nächste Gelegenheit so weit weg, dass der Reifen sich schon wieder so erwärmt hat, dass es nicht so aussagekräftig ist. Deswegen, also wir haben immer so einen geeichten Reifendruckmesser mit am Start und einen Kompressor. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, im Sinne des Friedens auf dem Campingplatz den Kompressor nur anzuwerfen, wenn sie es gar nicht vermeiden lässt, weil der ist höllisch laut und es ist wirklich ein entsetzlich entnervendes Geräusch. Wir haben das ein paar Mal hier bei uns vor der Wohnung gemacht. Hatten wir auch Glück, dass keiner von den Nachbarn gesagt hat, jetzt schaltet mal das ätzende Ding aus. Also das ist es wirklich nur ein Notfallding, wenn man halt sagt, okay, der Reifen sieht jetzt irgendwie so aus, als wäre der so ein bisschen runter, dass man da mal dann den Reifendruck misst und gegebenenfalls ein bisschen nachpumpt. Aber der bessere Weg ist sicher an Tankstellen.
Also wir hatten es nicht dabei. Wir haben irgendwann einen nicht geeichten Reifendruckmesser dabei gehabt, weil wir den bei einem Spaziergang gefunden haben.
Oh, ansonsten, nein, ist nicht dein Ernst.
Ansonsten war das für mich halt Quatsch. Wie gesagt, ne, ihr seht, wir sind da immer sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Ich bin halt irgendwann einfach zur Tanke gefahren, wenn du eh tanken gehst und dann guckst du halt gerade mit. Und ja, wenn du ein bisschen länger gefahren bist, ist der Luftdruck dann nicht perfekt, aber erfahrungsgemäß reicht es trotzdem aus.
Wir leben aber alle noch.
Genau, je nachdem, wie wichtig euch das ist, habt es halt dabei. Was noch ein Tipp ist, wer irgendwie so auf Kompressor und auch ein älteres Fahrzeug vielleicht hat und zum Beispiel auf ein Starthilfekabel nicht verzichten kann, weil das haben wir tatsächlich dabei und es hat weniger uns häufig geholfen, aber häufig schon anderen Menschen geholfen, denen wir dann nämlich Starthilfe geben konnten. Und was ich gerade auch hier habe, ist so eine Kombination aus quasi einer kleinen Powerbank und einem Kompressor. Und das kannst du quasi ans Auto anschließen, kannst damit dem Auto Starthilfe geben. Das habe ich ja auch mit unserem 2,6 Liter Diesel getestet und es funktioniert 1A.
Ist und es der von Aldi?
Nee, das ist, ich habe vergessen, wie der heißt. Ich muss da auch mal noch einen Testbericht für uns zu schreiben. Gibt's auch bei Aldi, gibt's von allen möglichen Firmen, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Kostet so meist um die 80 bis 100 Euro. Funktioniert aber 1A als Starthilfe, hast eine Powerbank für unterwegs und du hast eben auch einen Kompressor dran. Ja, der ist laut und nervig, aber der pustet halt auch deine Reifen auf und ich habe das hier wirklich getestet. Also das ist halt quasi so eine perfekte Kombination dann aus wenig Platz und sozusagen drei Funktionalitäten. Also wer da unbedingt sowas haben will, kann sich auch mal sowas angucken.
Okay, dann werkzeugtechnisch sind wir dann, glaube ich, soweit aufgestellt. Ich hatte noch aufgeschrieben, ein Dicht- und Klebeset, aber ich glaube, das ist auch eher für Leute, die wirklich viel unterwegs sind, weil wer fängt im 14-tägigen Campingurlaub dann an, seine Dinger da zu dichten.
Und selbst wenn es dazu kommen sollte, findest du meistens auf guten Campingplätzen einen kleinen Shop oder wenn du nicht jenseits der Zivilisation bist, auch immer irgendwo einen Laden. Wir hatten tatsächlich diverse Dicht- und Klebmassen dabei, weil altes Fahrzeug und eben dauerhaft unterwegs. Und ich habe halt auch schon irgendwo an einem Strandparkplatz in Portugal eben mal komplett mein Seitenfenster rausgenommen und sauber gemacht und neu eingesetzt, weil es eben undicht war. Aber ja, das ist für Vanlife, also ne, für unterwegs sein und drin leben, sicherlich eine sinnvolle Geschichte, wenn es vom Gewicht her hinhaut. Aber für einen Campingurlaub unrelevant. Oder was gerne mal passiert bei älteren Fahrzeugen, dass du halt auf dem Campingplatz stehst, es anfängt zu regnen und es halt dann durchs Heki oben, also durchs Dachfenster reintropft. Ja, dann musst du es halt rausnehmen und neu abdichten. Aber da kann man halt auch im Notfall, wenn du Gaffertape dabei hast oder Panzertape dabei hast, holst du dir irgendwo eine Plastiktüte, ja, schneidest die ein bisschen zurecht, klebst die einmal drüber, fährst zur nächsten Werkstatt, lässt das gerade reparieren. Also deswegen Panzertape ist ultimativ wichtig. Dichtmasse hat die nächste Werkstatt und da musst du dich ja auch ein bisschen damit beschäftigen, wie die verarbeitet wird, was du vorher am Untergrund machen musst. Also, weil ansonsten gehst du halt auch Gefahr, dass es nicht richtig funktioniert. Deswegen für einen Campingurlaub vermutlich unrelevant.
Ich habe noch was zum Thema Regen, weil ich da gerade wieder dran gedacht habe, dass uns das schon sehr oft irgendwie geholfen hat. Wir haben noch so also Sandbleche nennt man die eigentlich, glaube ich, weiß nicht, wie die normal heißen, aus Kunststoff allerdings. Also die sind relativ leicht und lassen sich eigentlich überall mal so eben mit reinschmeißen. Das sind, glaube ich, von Fiamma so Anfahrthilfen, wenn man irgendwo im Matsch steht oder wenn die Traktion halt nicht ausreicht, aus welchen Gründen auch immer, dass man die dann unter die Reifen legt. Das ist gerade auch, wenn man mit Wohnwagen unterwegs ist, weil ja noch hinten Gewicht dran hängt, gar nicht so schlecht. Also sowas würde ich auch noch mal drüber nachdenken, mir sowas zuzulegen. Weil gerade jetzt, wo es ja auch in der Saison immer mehr matscht und regnet, wäre aus meiner Sicht vielleicht eine sinnvolle Anschaffung.
Ja, hatten wir auch dabei, war tatsächlich, also haben wir uns irgendwann angeschafft, nachdem wir bei Freunden auf der Wiese standen, es angefangen zu regnen und wir auch nicht mehr rausgekommen sind, haben wir uns die angeschafft und haben sie dann nie wieder gebraucht. Also, ist wie mit dem Ersatzrad, ne? Es ist blöd, wenn du es nicht dabei hast und brauchst, aber brauchst du halt meistens nicht.
Also ich habe mich letztes Jahr auch mal schön mit dem neuen Auto in einem Acker festgefahren hier, weil ich wieder mit meinem Hund irgendwo unterwegs war und das gewohnt war, ein Allrad zu haben und dann auf dem Feldweg nicht weitergekommen bin und umdrehen wollte. Und da war ich sehr dankbar über diese Anfahrhilfen. Ja. Also wie gesagt, würde ich jetzt nicht als Grundausstattung betrachten, aber aus meiner Sicht durchaus überlegenswert.
Ja, können wir ja gerade, wenn wir bei dem Thema sind, mal auf die Auffahrkeile schielen und was wir quasi vielleicht noch so zum Stützen und Nivellieren brauchen. Also Auffahrkeile waren für uns am Anfang extrem wichtig und haben dann immer mehr an Relevanz verloren, was natürlich auch daran liegt, wenn du frei stehst, packst du dir keine Auffahrkeile drunter, weil das ja Camping ist und das möchtest du nicht. Manchmal wäre es schön gewesen, aber man findet immer auch irgendwie natürlich Sachen, wie man so ein bisschen ausgleichen kann. Aber gerade für Campingplätze und für den Urlaub kann es natürlich cool sein, das Fahrzeug einfach einmal ordentlich auszurichten, gerade wenn man nicht jeden Tag weiterfährt, Richtung Dusche und so weiter. Ist häufig weniger wichtig, als man annimmt. Ne? Also es gibt so die Geschichten, dass der Kühlschrank nicht funktioniert. Und ja, es gibt wirklich bescheuert konstruierte Duschwannen, definitiv, die einfach eine bestimmte Ausrichtung brauchen, weil sie halt sonst einfach überhaupt nicht sinnvoll funktionieren. Aber wir haben sie zum Schluss immer weniger eingesetzt.
Also bei uns sind sie im Dauereinsatz, aber bei Wohnwagen ist es ja auch nochmal die Geschichte, dass man den ja nicht nur in der Querachse, sondern auch in der Längsachse ausrichten sollte, weil es wird sonst echt ein bisschen unangenehm auch beim Schlafen. Und ja, also wir haben Auffahrkeile dabei, wir haben auch nochmal Holzbrettchen dabei für die Stützen beziehungsweise fürs Stützrad, weil wir teilweise echt auf Campingplätzen sind, die sehr abschüssig oder uneben sind. Wenn man jetzt auf so einen großen Platz fährt, so einen Familiencampingplatz, dann ist das, glaube ich, weniger problematisch. Aber gerade auf den naturnahen Plätzen oder auf so Öko-Campingplätzen, die dann teilweise ja auch in Hanglagen sich angesiedelt haben wegen des schönen Blicks und so weiter. Da sollte man auch über die Nivellierung ein bisschen nachdenken. Mit einer Wasserwaage oder auch mit einer leeren Bierflasche kann ich dann messen, ob das Ding gerade steht. Die lege ich dann irgendwo in Achsnähe auf einen Tisch oder auf den Boden. Und was ich noch ganz wichtig finde, hat jetzt mit dem Abstützen nichts so zu tun, aber aus eigener schlechter Erfahrung bei Wohnwagen, ich glaube auch bei Wohnmobilen teilweise gibt's ja auch Trittstufen, das sind so Plastikdinger, die mitgeliefert werden, so windige Hunde. Und die, also da könntet ihr mal drüber nachdenken, euch was zuzulegen, was nicht sich ins Schienbein bohrt, wenn man einmal drüber stolpert. Frag nicht weiter. Ich hatte dann irgendwie 3 Wochen da eine Schmisswunde. Also da stolpert man schnell mal drüber, wenn man irgendwie nicht genau drauf tritt beim Rausgehen oder wenn es ein bisschen rutschig ist. Und es gibt wirklich sehr, sehr gute Trittstufen, die sich auch zusammenklappen lassen. Müsst ihr selber wissen, wie sportlich ihr euch abrollen könnt, wenn ihr stolpert. Aber das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis.
Ja. Ja, und die Bierflasche tut's voll und ganz, weil diese kleinen, also es gibt ja diese kleinen orangenen Mini-Wasserwagen, die quasi 92 Grad aufeinanderliegende Libellen quasi haben. Das sind schon ein bisschen Schätzhölzer. Also sie sind weder schlechter noch besser als eine Bierflasche, eine leere, oder es geht auch eine leere Weinflasche oder jede andere runde Flasche. die sind halt eine gute Orientierung, wie es halbwegs funktioniert. Ihr müsst halt nur bei beiden darauf achten, dass das, wo ihr es drauflegt, halt auch irgendwie gerade ist. Wenn euer Tisch natürlich krumm und schief ist, also die Tischplatte, bringt euch das auch nichts, weil dann richtet ihr halt den Tisch gerade aus, aber nicht den Rest. Ich meine, wenn das wichtig für euch ist, dann okay. Aber meistens geht's ja so Richtung Duschwanne, was eigentlich das Wichtigste ist und vielleicht das Bett, je nachdem, wie das Bett gelegen ist. Ja, aber da... Wie gesagt, wir haben uns auch teilweise mit Bierflasche geholfen, weil das geht einfach schnell. Also hast ja auch nach einer Weile hast du ja auch ein besseres Gefühl, ne? Also wenn du das eine Weile machst, hast du auch irgendwann, also vielleicht nicht jeder, aber ich hatte zumindest ein Gefühl dafür, ob wir jetzt halbwegs gerade stehen oder nicht. Und ja, je besser das klappt, desto weniger Tools brauchst du natürlich auch.
Dann kommen wir mal vielleicht so zum Thema Komfort, Gemütlichkeit. Ich will jetzt gar nicht so viel über Campingmöbel erzählen, weil da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Gewichtsklassen, Wünsche, wie viel, wie wenig man mitnehmen sollte. Also ich möchte nur so viel dazu sagen, Stühle und Tisch würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wir selber auch die Erfahrung gemacht haben, dass es halt, wenn man nur so kleine Klapphocker oder ähnliches dabei hat, schon nicht so viel Spaß macht, da irgendwie stundenlang sich drauf rumzufläzen. Und man möchte ja auch so ein bisschen die Gemütlichkeit genießen können. Bei den Stühlen wäre immer meine Empfehlung, die wirklich mal Probe zu sitzen und auf Stabilität und auch auf den Sitzkomfort zu achten. Also manche mögen ja lieber so Hochlehnerstühle, wo man wirklich mit dem ganzen Rücken dann an der Lehne sitzt. Bei manchen reichen die einfachen Faltstühle, die man so vom Angeln auch kennt. Da guckt einfach, was so für eure körperliche Verfassung das Richtige ist. Aber ich würde immer empfehlen, den Tisch zu den Stühlen passend auszuwählen. Also wenn die Stühle relativ hoch sind oder ihr auch relativ groß, dann ist es halt sehr unangenehm, wenn man an einem sehr flachen, einem sehr niedrigen Campingtisch dann sitzen, essen muss, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen was arbeiten möchte oder ähnliches. Und da ist es immer hilfreich, sich dann eben im Campingfachhandel das auch mal anzugucken und mal den Stuhl und den Tisch, den man sich kaufen möchte, zusammenzustellen und da mal ein bisschen auszuprobieren.
Beste Lösung ist tatsächlich ein Campingtisch, der vier unabhängig voneinander höheneinstellbare Beine hat, ja, weil damit könnt ihr quasi auf alles reagieren. Selbst wenn ihr mal am Hang steht, ist vor den Stühlen dann nicht so bequem, aber kann ja trotzdem eine gerade Tischplatte haben. Also
aber so richtig Teleskopbeine, weil es gibt ja genau auch so Stühle, so Tische, die lassen sich so ein bisschen justieren,
ja, mit nee,
so
stufenlos kleinen Schräubchen,
aber wirklich genau so, ja, Teleskopbeinchen.
Absolut Gold gewesen, war unser erster Tisch, war genau so, ja, einer und würde ich immer wieder kaufen, nichts mit fester Höhe, weil das ist einfach, du hast häufig die Situation, dass es nicht gerade ist und dann fängst du irgendwie an mit Bierdeckeln und Hölzchen und dies und das und jenes, alles nervig, verstellbare Beine und dann kannst du nämlich auch reagieren auf unterschiedlich hohe Stühle, ob mal die Kids dran sitzen oder wie auch immer, also das war für uns halt Game Changer auf jeden Fall.
Und wenn ihr ein bisschen flexibler bleiben möchtet, was eure Stühle angeht, dann könnt ihr euch nach Stühlen umsehen, wo man noch so eine Beinauflage sich dazu kaufen kann, die aber nicht immer fest verbaut ist. Ich habe es mir natürlich gegönnt und benutze sie quasi nie.
Yep, deswegen lache ich gerade.
Ja, du auch, ne?
Ja.
Aber wer das halt möchte und wer vielleicht auch mehr so chillig unterwegs ist im Urlaub, der kann sich das mal angucken, weil die sind dann relativ günstig und es ist allemal besser, nur so eine Beinauflage mitzunehmen, als noch eine komplette Campingliege halt.
Ja, genau. Am Anfang super, super euphorisch, das noch ab und zu genutzt und dann immer weniger, weil du musst halt immer rausräumen und daran basteln.
Ja, und außerdem habe ich mir auch ein paar Mal die Finger dran eingequetscht und ja, egal, ich muss jetzt nicht wieder über meine ganzen Unfälle erzählen.
Ja, kann spannend sein. Also ja, aber das ist auch wie vieles sehr individuell, also guckt halt, wo ihr euch wohlfühlt und wenn ihr auch mal dran arbeiten wollt, dann vielleicht noch der Tipp, dann guckt, dass die Lehne auch möglichst gerade einstellbar ist. Das geht bei vielen Campingstühlen nicht, die sind immer irgendwie schräg. Aber das ist halt sehr individuell, wie ihr auch selber gerne sitzen wollt und halt gut sitzen könnt. Und die meisten arbeiten ja nicht im Campingurlaub, von dem her egal. Aber wenn ihr vielleicht das Fahrzeug oder das Unterwegssein auch nutzt, um mal quasi Unterwegs-Office zu machen, dann kann das natürlich eine Rolle spielen. Deswegen einfach nur der Hinweis.
Und wenn ihr länger an einem Platz steht und ein Vorzelt vielleicht auch aufgebaut habt, dann kann es ganz praktisch sein, wenn ihr euch noch irgendwie so faltbare Schränke zulegt. Da gibt's Küchenschränke, Schuhschränke, alles Mögliche, damit man einfach dann im Innenraum des Fahrzeugs ein bisschen mehr Platz hat und eben auch Sachen, die vielleicht verschmutzt sind, wie Schuhe draußen lassen kann, ohne dass sie dann beim nächsten Regen nass werden oder so überhaupt so feuchteln. Und was ich auch immer ganz schön fände, wobei wir es nicht nutzen können, weil wir ständig irgendwie den Ort wechseln, das sind so klappbare Mülltrennsysteme, wo ich dann wirklich einen gelben Sack habe. Ich habe einen Restmüll, ich habe dann vielleicht auch noch Platz für Flaschen oder Papier oder ähnliches. Gibt's mittlerweile ganz, ganz coole Lösungen. Und ja, beim Thema Vorzelt, Markise, Sonnensegel würde ich auf jeden Fall mir irgendwas davon zulegen, weil es doch ein angenehmer Wetterschutz ist, sowohl gegen Sonne als auch mal gegen den Regen. Eventuell dann halt mit Seitenwänden, wenn es stärker regnet oder windet. Und ganz wichtig sind auch Möglichkeiten, das ordentlich abzuspannen, am besten mit Sturmbändern. Und Sturmbänder heißt nicht, dass ich die im Tornado stehen lassen sollte, sondern, also das ist ganz wichtig, manche Leute denken wirklich, dass ich die dann bei absolutem Unwetter, kann ich meine Markise draußen lassen. Das bitte nicht machen, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Bitte immer abbauen, wenn ein Sturm angekündigt ist, aber gegen so irgendwie mal eine stärkere Windböe oder so, oder wenn es halt mal windet einfach, dann kann man eben das Ganze mit Sturmbändern sichern.
Ja, auf jeden Fall. Also erst vorhin wieder bei Facebook ein Bild gesehen, wo halt jetzt während der Stürme eine Markise hochgeklappt ist. Wollt ihr nicht haben. Deswegen, ja. Niemals würde ich eine Markise unbeaufsichtigt lassen. Ne? Also wenn ich das Wohnmobil verlasse, würde ich die immer einfahren, weil ihr wisst nie, was passiert. Wetter kann sich relativ schnell ändern. Und wenn ihr seht, dass Sturm aufkommt, also irgendwie auch die Wettervorhersage oder sowas sagt, dann das Sturmband hilft bei Wind, aber nicht unbedingt bei Sturm. Also ihr könnt es immer natürlich riskieren, aber da entstehen echt ziemliche Kräfte, je größer eure Markise ist. Und das hat dann ziemlich krasse Wirkung und kann bis zum Totalschaden des Fahrzeugs auch führen, je nachdem, was da halt wirklich passiert. Also seid da ein bisschen vorsichtig und verlasst euch nicht auf den Namen Sturmband.
Und damit ihr trotz Sturm gut schlafen könnt, eine schöne Überleitung, kommen wir nochmal vielleicht so ein bisschen zu den wichtigen Gegenständen, die man für einen geruhsamen Schlaf benötigt. Und da steht bei mir ganz, ganz weit oben meine Oropax und meine Schlafmaske. Also Oropax, weil es halt an jedem Stellplatz, außer wenn man wirklich mal mitten in der Natur steht, doch auch ein bisschen lauter werden kann oder der Nachbar schnarcht oder der Partner schnarcht oder was auch immer. Vielleicht hat man zu Hause getrennte Schlafzimmer und im Urlaub dann eben nicht, wenn man im Campingfahrzeug übernachtet. Also Oropax sind mein allerbester Freund beim Campen und die Schlafmaske halt, ja, weil kein Campingfahrzeug wirklich absolut lichtdicht ist und vielleicht möchte man auch nachts mal ein Fenster offen lassen, wenn es ziemlich warm ist, und da ist es halt dann ganz praktisch, wenn man besser schlafen kann im Dunkeln, sich so eine bequeme Schlafmaske aufzuziehen.
Habe ich beides und beides nie genutzt. so unterschiedlich ist es. Was für mich immer wichtig ist, ist eher Matratze und Kopfkissen. Und gerade bei Campingfahrzeugen gibt's eine Tendenz, dass die Matratzen bescheiden sind. Kann man manchmal mit einem Topper sich noch aushelfen. Das ist halt einfach so ein Kunststoffding, sie mal dicker, mal dünner, was man drauflegen kann, um ein bisschen mehr sozusagen oder Komfort zu haben. Man kann auch Matratzen austauschen als Hinweis. Man kann sich auch ein Lattenrost, ein Froli-System, alles Mögliche drunter bauen. Also gibt's viel. Müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr braucht. Ne? Also es gibt Menschen, die schlafen auf allem und es ist völlig egal. Und andere merken halt unter 10 Matratzen die Erbse. Und da müsst ihr ein bisschen gucken, wie das bei euch ist. Oft ist im Urlaub ja auch so, dass man viel unterwegs ist, viel draußen ist und dann auch es weniger relevant wird, weil man halt einfach erschlagen ist abends. Aber wenn ihr wisst, dass ihr da zu Hause bestimmte Sachen habt, dann nehmt die halt gerade einfach mit. Und wenn ihr wisst, dass ihr Venele irgendwie Lautstärke oder geräuschsensibel seid, dann sind Oropax eine sinnvolle Geschichte. War für uns zum Beispiel nie was. Warum nicht? Weil es halt auch passiert, dass nachts der Hund halt an der Türe steht. Wir haben halt einen kranken Hund, der hat dann halt auch schon mal Durchfall mitten in der Nacht. Und wenn du dann Oropax drin hast, hörst du nicht, wie der quietscht, und das willst du nicht. Aber ihr seht, wie alles, das ist sehr individuell, generell kann das aber eine sehr sinnvolle Geschichte sein, gerade die Oropax.
Ich möchte nochmal zum Thema Matratze eine liebevolle und wirklich sehr aufrichtig gemeinte Kaufempfehlung ohne Werbung aussprechen. Wir haben ja unseren Bus ausgebaut im letzten Jahr und haben uns da eine Matratze geholt von einem Unternehmen aus Spanien, das heißt K-Foam. Die haben dreiteilige klappbare Matratze. Und es gibt wirklich kaum eine Matratze, auf der ich besser schlafe. Die war jetzt auch das Bett während der Hundekrankenbetreuung. Das haben wir die einfach auf den Boden gelegt, damit wir eben mit ihr auf dem Boden schlafen können, damit die nicht aufs Bett hüpft mit ihrer riesen Schnittwunde. Und die Matratze gibt es für alle möglichen Campingbus-Varianten. Also jetzt nicht Wohnwagen, Wohnmobil, aber wenn ihr irgendwie einen Bus habt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Schreibt sich K-Foam wie Schaum. Und die sind nicht ganz billig, aber also sowas Gutes ist es wirklich irre, wie gut die sind. Das kann man aus wirklich bestem Gewissen empfehlen.
Ja. Kann ich nichts so sagen, aber ich weiß, also für mich ist Matratze halt echt ein Thema. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie meine Auslastung sozusagen ist. Aber da kann ich schon auch sehr große Schwierigkeiten kriegen. Okay, dann lass uns doch nochmal so.
Ganz wichtig nochmal, weil es uns schon zweimal passiert ist, dass wir unsere Decken zu Hause vergessen haben, bevor wir dann einen eigenen Satz Decken für den Wohnwagen hatten. Denkt bitte dran, wenn ihr alles gepackt und eingepackt habt, dass ihr bitte, bitte auch eure Decken und eure Kopfkissen mitnimmt, weil wir dann unter Handtüchern und Jacken und auf Handtüchern geschlafen haben und es war einmal richtig kalt auch. Also das kann auch als Nicht-Anfänger passieren, aber es lohnt sich, glaube ich, gerade wenn man öfter unterwegs ist oder auch mal spontan weg will, dass man sich nochmal einen Satz irgendwie Ganzjahresdecken zulegt. Da haben wir jetzt welche gefunden, die waren wirklich günstig, aber sind sehr, sehr gut, sind auch allergikerfreundlich, ganz leicht, aber halten richtig schön warm und die liegen halt jetzt im Wohnwagen seit Jahren schon, damit wir es eben vermeiden, wieder irgendwie komische Schlafkonstellationen zu haben.
Oder ihr habt halt eine Checkliste, wo das draufsteht. Und
oder ihr ladet euch halt unsere eigene Checkliste runter, die wir auch bei Camperstyle halt zur Verfügung stellen, aber selber halt nicht nutzen. Ja, ja. Also ich merke schon, Sebastian lacht mich in dieser Folge ziemlich oft ein bisschen aus.
Nein, aber gar nicht, überhaupt nicht. Es ist ja nur auch lustig. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, ne? Also Fehler passieren jedem und du weißt ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, wie man so schön sagt. Aber es ist gar nicht böse gemeint. Auch uns passieren die lustigsten Dinge. Das gehört dann einfach dazu. Wir gehen ja da offen mit um. Und ihr macht einfach damit, was ihr wollt.
So, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann hört mal in die Folge Anfängerfehler rein.
Das stimmt.
Ordnung, unser Lieblingsthema, unser beider Lieblingsthema.
Genau, lass uns doch mal da noch gucken, was da die besonders praktischen Sachen sind. Also für mich eigentlich zwei Dinge, die große Gamechanger waren. Das sind einmal Teleskopstangen tatsächlich. Also das sind so, also wie der Name schon sagt, sind es halt Stangen. Die haben meist links und rechts irgendwie so ein Plastik. Auflage-Nupsi. Und die kann man halt quasi in ihrer Länge verstellen und damit kann man die irgendwo dazwischen klemmen. Also zum Beispiel in einen Türrahmen oder in offene Staufächer. Die gibt es in sehr klein und die gibt es auch in größer. Und in Staufächern sind die praktisch, gerade wenn ihr da halt vorne keinen Schutz habt, dass was rausfällt, dann kann man die da reinpacken, wenn man halt Gläser oder höhere Dinge drin hat, dass die nicht rausrutschen. Ja, ihr fahrt, kommt an, und dann macht er den Schrank auf und alles fällt raus, verhindert man damit. Aber was viel geiler war, diese Dinger kannst du zum Beispiel in die Dusche packen und kannst, wenn es draußen schlammig ist und matschig ist, die Hundesachen, deine Regenkleidung da einfach ranhängen, in die Dusche hängen und dann kann der ganze Kram halt einfach in die Dusche tropfen. Oder wir haben auch schon mit zwei solchen Dingern, die wir vorne und hinten im Wohnmobil eingebracht haben, fünfmal eine Wäscheleine hin und her gespannt und haben halt, weil es keinen Wäschetrockner gab, wir aber Wäsche gewaschen haben und es einfach unverhofft angefangen hat zu regnen, Wäschemobil aufgehängt. Also unheimlich praktisch, diese Dinger. Davon hatten wir immer zwei Stück dabei. Haben wir hier irgendwo in einem chinesischen Supermarkt, glaube ich, in Spanien gekauft. Die gibt es aber auch
überall. Die gibt es auch im Campingfachhandel.
Mega geil. Also wirklich Gamechanger, gerade so mit Hund und ne, wenn du irgendwie im Regen unterwegs bist. Und der zweite Gamechanger war tatsächlich ein Akkustaubsauger.
Der Dyson.
Genau, wir haben den von Dyson uns gekauft. Warum? Weil der tatsächlich, also mittlerweile lese ich viel, dass die Qualität der Produkte deutlich nachlässt. Unser ist 10 Jahre alt, funktioniert immer noch. Und ich habe, der hat so ein, also der ist relativ kompakt und der war bei uns im Kleiderschrank, hatte ich den fest montiert, ans 12-Volt-Netz angeschlossen, gibt es extra ein 12-Volt-Ladegerät für. Und dann war der quasi immer geladen. Hatte einen Schalter dran, dass ich ihn ausschalten kann, für den Fall, dass wir das Wohnmobil mal eine Weile nicht nutzen, ist jetzt nicht passiert. Und damit hast du halt immer einen Staubsauger, der extrem saugstark war, der vorne eine Bürste drin hat zum Aufsetzen, die rotiert ist, was geil für Hundehaare war. Also diese beiden Sachen waren für uns absolut wichtig und absolute Gamechanger. Und das letzte, sehr komfortables Ding, wir haben ja im Liner eine riesige Busscheibe vorne drin gehabt als Frontscheibe und die beschlägt halt immer und da unheimlich viel Wasser drauf. Und wir hatten von Kärcher, gibt es so Fenstersauger, die sind eigentlich so zum Fensterreinigen gedacht. Das ist letzten Endes wie ein Staubsauger mit einer Gummiflitsche vorne dran, wo du quasi das Wasser absaugen kannst. Und das war halt auch sehr, sehr praktisch. Braucht man nicht, kann man auch mit großen Handtüchern machen, aber ihr glaubt gar nicht, was in so einer großen Scheibe über Nacht an Wasser sich quasi sammelt. Und also, aber die ersten beiden Sachen für mich absolute Gamechanger und ich weiß, dass Nele aber noch ein paar mehr Sachen dabei hatte.
Ja, also beim Dyson gebe ich dir absolut recht, den haben wir uns ja quasi von euch abgeguckt, weil ich vorher immer zu geizig war, mir den zu kaufen, weil der ist richtig teuer. Und dann haben wir aber bei euch das uns mal angeschaut und haben halt gesehen, dass der auch bei den weißen kleinen Stichelhaaren von unserem Hund super funktioniert und haben uns den dann gegönnt. Den haben wir jetzt auch schon bestimmt 5 Jahre. Funktioniert auch immer noch top. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass der Akku so schnell leer ist und dass er eben keinen Wechselakku hat. Also man kann sich dann nicht einfach 2 oder 3 Akkus kaufen und die dann da dranhängen. Aber wir werden da wahrscheinlich jetzt mal was selber bauen. Weil das ist immer, wir nutzen den ja auch zu Hause, nicht nur im Wohnwagen. Und vor allem, wenn man den dann auf dem in dem Turbo-Modus oder wie der heißt, benutzt, dann ist der Akku halt in gefühlt 30 Sekunden leer. Im normalen Modus hält der schon so, dass man die Wohnung einmal saugen kann oder natürlich auch sowieso den Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Aber ja, das stört mich ein bisschen. Ansonsten Top-Gerät.
Also es gibt zum einen, wenn du mal hier in Algarve bist, da gibt es einen ehemaligen Dyson-Ingenieur, der repariert die Dinger.
Ach cool.
Und zum anderen, es gibt die Akkus auch, wenn man ein bisschen bastlerisch begabt ist, kriegt man die auch im Internet zu kaufen und kann das dann selber austauschen.
Ja, also wir wollten eigentlich so einen Wechselakku haben, also dass du einfach den einen ausklingst und den anderen reinklingst, ja. Aber das geht eben nicht, das finde ich ein bisschen schade, ja. Aber ansonsten ja, lohnt sich die Investition, auch wenn man nicht in dem Fahrzeug lebt, weil man den auch super zu Hause halt als Handstaubsauger nehmen kann.
Auf jeden Fall.
Ja, Ordnungs...
Vielleicht das noch als Tipp, die gibt es mittlerweile auch von anderen Herstellern, also es gibt Shark zum Beispiel, die haben ähnliche Modelle, und auch ein paar andere Hersteller. Es kann sein, dass sich die Saugleistung unterscheidet, aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade bei den letzten Dysons auch gesehen oder gehört, dass in Videos, dass quasi die Akkus teilweise nicht so nicht gut funktionieren, dass es Probleme mit der Verarbeitung gibt, dass da Sachen wegschmelzen. Also das ist keine eigene Erfahrung, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Guckt euch da ruhig auch mal ein paar Videos zu an, wenn ihr da ein Produkt euch quasi ausgesucht habt. Aber wir waren mit den Modellen, die wir hatten bis dato oder mit dem einen Modell, was wir hatten, extrem zufrieden. Wir werden auch nicht von Dyson bezahlt dafür. Und wie gesagt,
könnten endlich mal, nachdem wir ständig Werbung machen für die.
Bei den neueren, aber guckt da ein bisschen, guckt euch vielleicht vorher mal 2, 3 YouTube-Videos an, ob die Qualität immer noch passt zu dem Preis. Und ansonsten schaut euch mal Alternativen wie auch Shark an oder andere, die halt auch so kleine Geräte quasi im Angebot haben.
Und ergänzend dazu, glaube ich, sollte man auch auf jeden Fall ein Handfeger-Set dabei haben, weil man halt auch mal schnell was wegkehren kann und nicht immer den Staubsauger da rausholen möchte. Und wir haben da eins tatsächlich aus dem Campingfachhandel. Das ist ein relativ kleines, kompaktes Set und ist nicht so ein richtiger Handfeger, sondern so ein ganz schmaler, der sehr harte Borsten hat. Der ist vielleicht so, was wird der haben, 3-4 Zentimeter breit und damit kommt man halt auch super in diese Ecken und Kanten und Ritzen bei Campingfahrzeugen und auch mal in die Schiene, in der die Fliegengittertür zum Beispiel verbaut ist. Also da würde ich tatsächlich eher so was Kompakteres nehmen, eignet sich übrigens auch fürs Auto sehr gut, anstatt diesen klassischen, die man halt von zu Hause kennt. Und ansonsten, ja, Game Changer würde ich es jetzt nicht nennen, aber was wir halt lieben, sind unsere Euroboxen, mit denen wir alles in der Heckgarage sortieren. Und ansonsten die Boxen, die sichtbar sind, so in offenen Staukästen und so weiter, da gucke ich dann schon, dass wir immer ein bisschen was haben, was auch etwas ansehnlich ist, aus Makramee oder Bambus oder Holz oder ähnliches. Und ansonsten im ganzen Campingfahrzeug haben wir irgendwelche Ordnungsboxen auch in den Schubladen, um das Ganze halt ein bisschen besser organisiert zu kriegen. Ansonsten Ziplocs sind immer gut dabei zu haben. Dann natürlich irgendwas für die Wäsche, also eine Wäschetasche oder irgendein faltbarer Wäschekorb. Und eine aufrollbare Wäscheleine habe ich immer dabei. Die ist super, dann muss man die nicht immer ver- und entwirren. Und für Handwäsche habe ich so eine Waschtasche, so eine Scrubberbag, die vor allem aber tatsächlich in Mexiko zum Einsatz kommt und gar nicht so sehr hier in Europa, weil man hier ja fast überall auch auf den Campingplätzen oder drumherum waschen kann.
Für die Wäsche haben wir vor, ich glaube 2014 oder 15 mal vom Caravan-Salon so Einkaufstaschen geschenkt bekommen, so eine Kunststofftaschen, die man auch in Supermärkten kriegt. Die sind bis heute bei uns als Wäschetaschen im Einsatz, weil die eigentlich so ein Maß haben, dass genau eine Ladung, also eine Waschmaschinenladung da reinpasst. Haben wir erst jetzt gerade quasi durch einen faltbaren Wäschekorb ergänzt. Einfach weil hier in unserem Tiny Home Platz auch beschränkt ist und der faltbare Wäschekorb quasi zwischen Waschbecken und Waschmaschine sehr gut passt und halt draußen ein bisschen praktischer ist, aber mit dem Camper nach wie vor sind diese vom Caravan-Salon diese Einkaufstüten unterwegs. Da haben wir damals, glaube ich, auch ein Gewinnspiel gemacht. Das ist immer sehr positiv bei mir verknüpft, weil wir da, glaube ich, auch ein Foto mit unserem Hund und dieser Tasche gemacht haben, um einen Hinweis zu geben, wo man die findet. Also da reicht auch wirklich eine größere Tasche sozusagen.
Ja, oder so eine IKEA-Tasche.
Ja, genau.
Die sind auch super.
Genau, die haben ja dieselbe Größe.
Dann gibt's natürlich auch Wäscheständer im Campingfachhandel. Das sind dann entweder so kleine Modelle, die man sich am Fenster einhängen kann, wie man die von zu Hause kennt, so für Badewannen zum Beispiel oder für Heizungen. Balkongeländer auch. Ansonsten kann man auch richtige Wäschespinnen finden, die man dann, die dann mit Heringen kommen, also die man dann auch abspannen kann, damit die nicht umkippen beim nächsten Windstoß. Aber ich muss sagen, wir kommen super klar mit unserer Fallschirmleine, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mit dem Paracord. Das spannen wir als Wäscheleine einfach immer auf. Da haben wir immer meterweise dabei. Also ich glaube, wir haben immer so 100 Meter oder so. Und ansonsten kann man sich auch einfach irgendeinen kleinen Wäscheständer von zu Hause mitnehmen oder einen kaufen. Wir haben zum Beispiel hier zu Hause einen von Amazon, also ein Amazon-Produkt ist es tatsächlich. Der ist auf ein Mini-Packmaß einklappbar und den kann ich eigentlich auch in jede Schublade reinsetzen.
Der Bastelwastel hat sich da übrigens, also ich bei Lidl, auch keine Ahnung, vor einem Jahrzehnt mal eingekauft. Der ist dreiseitig, also der hat nicht, die meisten Wäschespinnen haben ja vier Arme quasi, der hatte drei Arme und war auch für einen Balkon gedacht und da habe ich mir quasi zwei so Saugnäpfe gekauft für die Außenwand vom Wohnmobil, habe dazwischen ein Stück Holz geschraubt, habe die Halterung von der Wäschespinne rangemacht und dann konnten wir quasi an die Rückwand des Wohnmobils, weil wir keinen Hammerschlag hatten, also nicht dieses gewölbte Oberfläche, sondern eine glatte Oberfläche hatten, konnten wir mit den zwei Saugnäpfen diese Wäschespinne da befestigen und haben da halt zwei Waschmaschinenladungen draufgekriegt. Das war fürs Leben im Wohnmobil perfekt für uns. Weil wenn wir gewaschen haben, dann war das gleich viel. Und Wäscheleien waren manchmal möglich und manchmal auch nicht. Also das war für uns die Lösung, wobei es halt ja auch auf vielen Campingplätzen schon fertige Wäscheleien gibt und so weiter. Und mittlerweile so für 10 Euro hier unser Lieblingsprodukt, diese aufrollbare Wäscheleine. Wenn du zwei dabei hast, kriegst du natürlich auch eine ganze Menge drauf. Also das war sozusagen wieder die Bastellösung, die auch so ein bisschen entstanden ist, aus Spaß an der Bastelei, war aber tatsächlich auch relativ praktisch.
Ja, und letzter Punkt zum Thema Wäsche waschen. Wir sind mittlerweile von flüssig Waschmittel und Pulver umgestiegen auf diese Waschmittelblätter. Die sind ganz toll, weil man die wirklich, also super leicht natürlich, passen überall rein. Die kann man auch in einem kleinen Campingfahrzeug mitnehmen. Gibt's auch im Supermarkt ganz normal zu kaufen. Das ist dann wahrscheinlich die weniger umweltfreundliche und nachhaltige Variante. Oder man bestellt die halt online mit weniger Verpackungsmüll und sanfteren Reinigern drauf. Aber da packt man ein so ein Blatt in eine volle Waschmaschine und ein halbes Blatt in eine halbvolle Waschmaschine und ja, super einfach, auch praktisch, wenn man zum Waschsalon muss, dass man einfach dann die benötigte Menge Blätter in die Tasche mit reinschmeißt und nicht immer da so eine Flasche Waschmittel mitschleppen muss oder dann vor Ort kaufen muss. Also ich bin da jetzt mittlerweile großer Fan davon und nutze die zu Hause jetzt inzwischen auch. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten beim Thema Waschen, Putzen würde ich immer empfehlen, für diese sehr, sehr sensiblen Oberflächen in Campingfahrzeugen auf jeden Fall immer nur weiche Putzlappen und sehr schonende Reinigungsmittel zu nutzen. Also wir haben da zum einen ja die Acrylfenster, die sehr empfindlich sind, wo man wirklich einen speziellen Reiniger braucht. Dann gibt's aber auch eben die Möbelfurnieroberflächen, wo man auch nicht mit zu viel Wasser dran sollte, weil ehrlich gesagt, so mit der Zeit können die sich dann auch mal wölben oder lösen sich halt ab. Also da immer gucken, das Schonendste, was man findet, um das wegzubekommen, was man wegbekommen muss.
Ja, die haben wir mittlerweile auch im Einsatz und also auch zu Hause im Einsatz, sind auf jeden Fall eine sehr, sehr praktische Geschichte.
Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach ja, beim Thema Ordnung noch meine Packtaschen, die wollte ich noch mal in den Raum werfen. Die empfehle ich ja auch ständig. Es gibt für Rucksäcke und Koffer so Packwürfel in verschiedenen Größen und Formen. Und die habe ich irgendwann mal quasi per Zufall in den Camper mitgenommen, weil ich Kleidung transportieren musste und dann zu faul war, die auszupacken. Und habe dann festgestellt, dass es wirklich eine tolle Lösung ist, um relativ kleine Gepäckfächer gut zu organisieren und da richtig viel Klamotten reinzubekommen. Also ich habe im letzten Wohnwagen, der ja sehr klein war, hatte ich nur ein Kleidungsfach für mich zur Verfügung und habe da die komplette Kleidung für unsere ganzen langen Reisen reinbekommen durch diese Packtaschen, weil die eben nicht nur sortieren, sondern auch ein bisschen komprimieren.
Und wenn ihr das quasi auf die Spitze treiben wollt, sind halt auch so Vakuumbeutel eine praktische Geschichte. Die gibt es entweder, kann man die durch Körpergewicht dann zusammendrücken oder halt auch mit dem Staubsauger, wenn man zum Beispiel einen dabei hat. Da kann man halt auch mal eine Winterjacke einpacken und kann die trotzdem relativ flach sozusagen zusammenpressen und irgendwo lagern. Ist jetzt auch eher ein Nischeneinsatzgebiet, aber die Dinger können durchaus auch spannend sein, wenn ihr halt sagt, ja, ich will gerne noch das und das dabei haben, klamottentechnisch, oder auch so dicke Daunendecken und sowas kann man damit halt unheimlich einschrumpfen. Also falls sowas für euch relevant ist, kann das halt auch sehr, sehr hilfreich sein.
Sehr gut, dann haben wir jetzt die Stunde schon wieder überzogen.
Ja.
Ich glaube, Tipps der Woche machen wir dann heute nicht mehr. Das schieben wir dann wieder auf nächstes Mal. Letztes Mal hatten wir ja einige von unseren Gästen. Und ja, ansonsten würde es mich noch mal interessieren, ihr lieben Leute da draußen, was sind denn so eure Must-Haves bei der Grundausstattung? Gibt es da irgendwas, was ihr unbedingt empfehlen würdet, was wir vielleicht jetzt nicht genannt haben? Oder habt ihr irgendwelche anderen Tipps zu Produkten, die wir euch vorgestellt haben? Also da meldet euch gerne bei uns, schreibt uns an podcast@camperstyle.de oder schickt uns eine Nachricht an WhatsApp. Da findet ihr alle Informationen in den Shownotes, wie ihr uns da erreichen könnt.
Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie gesagt, Sachen, die ihr anders seht oder die uns fehlen, wie Nili gesagt hat, schickt sie uns gerne. Können wir dann oder würden wir dann in der Feedback-Folge auf jeden Fall auch nochmal mit euch teilen. Und ja, ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.